Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen jetzt unsere Gäste hier im Studio. Moni Spindler, Uta Müller, Patricia Breil und Clarissa Griffith. Alle sind Teil des Diskurses Biogerontologie. Also es geht hier höchst wissenschaftlich zu heute und das müssen wir jetzt ein bisschen übersetzen, dass es auch für mich verständlich ist und für die Mehrheit der Zuhörer und Zuhörerinnen. Diskurs Biogerontologie, was verbirgt sich dahinter?
Ja, vielleicht kann ich erst kurz erzählen. Also ja, wir sind von einem Forschungsprojekt oder nicht nur Forschung, sondern auch Lehreprojekt. Diskurs Biogerontologie heißt das. Die Biogerontologie, das ist die biologische Altersforschung. Was das ist, dazu sage ich gleich noch was. Wir sind ein Projekt, das wird finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für ein Jahr und läuft an der Uni Tübingen an zwei Ethikinstituten, am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften und bei der Medizinethik. Genau, und das Ziel von dem Projekt ist, eine Diskussion anzuregen über die biologische Altersforschung. Das Altern ist ja ein Phänomen mit vielen Aspekten. Darum gibt es auch viele Disziplinen, die sich damit befassen in der Wissenschaft. Es gibt eine sozialwissenschaftliche Altersforschung. Es gibt die Geriatrie, die Altersmedizin und eben auch die biologische Altersforschung, die untersuchen, wie es eigentlich kommt, dass unsere Körper altern. Also was passiert zum Beispiel in den Zellen und Molekülen, wenn wir alt werden? Und dieses Forschungsfeld, das wird seit kurzem jetzt auch in Deutschland als ein Zukunftsfeld der biomedizinischen Forschung wahrgenommen, weil mittlerweile die Forscher nicht mehr nur verstehen wollen, warum wir eigentlich altern und wie wir altern, sondern weil auch die Hoffnung besteht, dass wenn man das jetzt genau wüsste, dass man neue medizinische Therapien entwickeln könnte, unterschiedliche, aber unter anderem, ob könnte man vielleicht auch das Altern an sich medizinisch präventiv behandeln, sodass Alterung und Gebrechlichkeit im Alter gar nicht stattfinden. Und wir finden, dass das eine sehr spannende Frage ist, die ändern könnte, wie wir das Altern wahrnehmen, wie wir Alter leben, wie wir das Alter auch gestalten. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die man diskutieren sollte.
Wie habt ihr dieses Projekt denn auf den Weg gebracht? Habt ihr da einen Forschungsantrag gestellt oder kamen die auf euch zu?
Ja, ganz genau. Wir haben einen Forschungsantrag gestellt. Ich bin Soziologin und habe mich in meiner Promotion mit der Anti-Aging-Medizin in Deutschland beschäftigt. Und als ich langsam fertig wurde, habe ich überlegt, wie es für mich beruflich weitergeht. Und dann habe ich mit Kollegen an diesen beiden Instituten eben einen Projektantrag gestellt und der wurde bewilligt.
Und wie funktioniert es da denn mit den fakultätsübergreifenden Zusammenarbeiten? Weil das ja schon auch in der Biologie, Medizin und so weiter, die sind ja viel daran beteiligt auch.
Genau, wir haben Kooperationspartner, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, aus verschiedenen Disziplinen. Die sind jetzt gar nicht unbedingt nur in Tübingen, aber wir haben zwei Biogerontologen, die uns beraten haben, Auch ein Geriater ist dabei, aus der Philosophie, aus der Ethik, aus der Medizinethik. Ein Theologe und Philosoph ist auch dabei. Und Sozialgerontologen, genau. Und wir haben halt überlegt, wie wir eine Diskussion anregen könnten über dieses Forschungsfeld. In solchen Arten von Projekten wird manchmal dann so ein großes Diskursevent gemacht, zum Beispiel so ein großes Parlament, wo Stakeholder, wie man sagt, die von diesem Thema betroffen sind oder das machen, zusammenkommen. Und wir haben uns gedacht, dass wir lieber so eine diversere Bottom-up-Strategie machen und einen relativ kleinen Kurs entwickeln, den wir mit 8 Lerngruppen, mit ganz unterschiedlichen, die jetzt auch nicht unbedingt Vorkenntnisse in dem Thema haben, durchführen und hoffen, dass die so in ihren zukünftigen Berufsfeldern das Thema auch ein bisschen weitertragen. Und so machen wir, sind halt dabei, einen Kurs zu entwickeln und den machen wir mit Studierenden des Lehramts. Das war jetzt der Kurs, den wir gemacht haben und zwei von den Studierenden sind auch schönerweise mitgekommen. Aber wir werden auch noch Kurse machen mit Medizinstudierenden, mit Promoventen der Biogerontologie, Philosophiestudierenden und auch einen Kurs mit Senioren hier von der Begegnungsstätte Hirsch in Tübingen.
Wie seid ihr da vorgegangen dann bei der Projektplanung und dann auch weiter jetzt bei Teilnehmer zu gewinnen?
Jetzt für den Kurs war das ziemlich einfach oder vielleicht kann das die Uta erzählen, die ist auch Projektpartnerin bei uns und hat quasi den ersten Kurs durchgeführt.
Ja, also wir haben Studierende des Lehramts sozusagen hier ausgesucht, weil alle Studierende des Lehramts in Baden-Württemberg müssen ethisch-philosophisches Grundlagenstudium machen. Das heißt, sie müssen alle Veranstaltungen machen, in denen ethische Fragen thematisiert werden. Und da bot es sich an, ein Seminar über Altern zu machen, also weil Altern eben ethische Frage nahelegt. Und wir haben eben dann dieses Seminar angeboten, haben uns natürlich gefragt sozusagen, was hat das Thema Altern für junge Lehramtsstudierende von Interesse, aber das liegt eben daran, dass wir ja auch in dem Projekt ethische Fragen im Zentrum haben und deshalb haben sich dann einige aus ganz verschiedenen Fächern auch angemeldet, haben teilgenommen und worum es eben auch geht in dem Seminar ist, dass ja Studierende des Lehramts, die ja später Lehrerinnen und Lehrer werden, praktisch Vermittler sind von Diskussionen, von Argumentationen und deswegen war uns wichtig, dass sie eben diese ethischen Fragen mal diskutieren mit uns, dass sie auch Grundlagen der Biogerontologie kennenlernen und im Anschluss daran eben diese ganzen Problematiken mal kennenlernen. Und vor allem, was ein wichtiger Punkt bei uns war, ist, dass auch so festgelegte Altersbilder, festgelegte Meinungen übers Altern mal aufgeweicht werden und die dann ja mit diesen neuen Diskussionen eben auch später in Unterricht gehen können. Vielleicht noch zu den zu dem Bezug zum Unterricht. Also wir hatten eben auch überlegt, dass ja Fragen des Alterns, auch ethische Fragen des Alterns zum Beispiel ja im Biologieunterricht thematisiert werden können. Also wenn man fragt, wie altern denn Organismen überhaupt? Wir haben ja gehört von der Mone, dass das ein Projekt der, also Projekte der Biogerontologie sind. Man kann aber auch zum Beispiel, was ich besonders interessant finde, auch mal überlegen, wie ist es denn mit im Literaturunterricht, mit Protagonisten in Romanen oder Theaterstücken, die alt sind? Was spielt das für eine Rolle? Was hat das für eine Funktion auch in diesen Texten? Und welche ethischen Fragen stellen sich da? Also das sind so die Bezüge auch zum praktischen Unterricht, den wir so gesehen haben.
Da kann man ja vielleicht gleich die Frage mal an die Lehramtsstudentinnen richten. Es ist quasi ein Pflichtkurs, dass ihr sowas, ein ethisches, machen müsst. Aber ihr hättet ja bestimmt auch noch andere zur Auswahl gehabt als jetzt diesen Kurs über das Altern. Was hat euch denn jetzt dazu bewogen, gerade diesen Kurs zu wählen und an dem Projekt auch teilzunehmen?
Also einerseits hat das natürlich pragmatische Gründe, es hat super in den Stundenplan gepasst, aber abgesehen davon ist das natürlich auch ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, mich als Lehrer und natürlich auch meine Schüler später mal. Wir alle haben Großeltern, mit denen wir entweder gut oder schlecht umgehen können und wenn ich meinen Schülern dann später mal vermitteln kann, was es mit dem Alter eigentlich auf sich hat, dass es nicht nur Krankheit bedeutet, sondern auch anderes, das kann denen ja dann auch helfen, den Umgang mit den Großeltern zu verbessern oder eben das Alter besser zu verstehen.
Wie war es bei dir?
Also mich hat es auch einfach interessiert, weil jeder davon unmittelbar betroffen ist. Und jeder wird älter, auch wenn wir jetzt noch jünger sind. Ist ja die Richtung die gleiche. Also es betrifft ja letztendlich jeden. Also ich fand es deswegen schon auch interessant.
Also das konzentriert sich dann nicht nur auf die Generation 60 plus, Best Ager oder was da alles so für Begriffe auch kursieren, das Altern euphemistisch auch irgendwie zu fassen wieder, sondern sind da alle verschiedenen Altersstufen dann auch des Älterwerdens, sind die da auch Teil?
Das ist vielleicht ganz interessant, bei der Ausschreibung vom Ministerium, auf die wir uns dann beworben haben, da ging es quasi insgesamt darum, Diskurse über neue Technologien anzusprechen. Und da war im Grunde, da hieß es, okay, es geht um neue Technologien, um Diskurse, also bitte nur vor allem junge Leute. Und das war natürlich für unser Projekt irgendwie ziemlich interessant, weil das im Grunde ein bisschen altersdiskriminierend ist. Und wir dachten, okay, es ist ganz wichtig, junge Leute für das Thema zu interessieren auch und gleichzeitig aber auch ältere Leute einzubinden. Und darum haben wir das jetzt so gemacht, dass wir 7 Kurse mit Studierenden haben und eben auch auf jeden Fall diesen einen Seniorenkurs, den wir auch vernetzen noch. Aber im Grunde betrifft es, glaube ich, alle.
Ja. Man braucht so ein paar Tricks dann ja auch, um dann den Förderantrag bewilligt zu bekommen.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist vielleicht noch, warum es auch junge Leute betrifft, ist die Forschung wird ja betrieben von natürlich vor allem jungen Leuten. Also es geht ja darum, dass auch die Frage gestellt wird, ist es denn überhaupt legitim auch und auch ethisch gerechtfertigt, dass Forschungen zur Biogerontologie gemacht werden und diese kritische Einstellung, die wir teilweise ja auch natürlich debattiert haben und auch fördern wollten, ist natürlich eine Einstellung, die junge Forscher und Forscherinnen betrifft. Insofern war das eben auch wichtig, dass da natürlich auch in die ganzen Kurse, auch die da stattfinden an der Medizin zum Beispiel, dass da auch junge Leute angesprochen werden. Also ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Punkt gewesen.
Was für Altersbilder kursieren denn gerade mit? Was habt ihr euch da auseinandergesetzt? Weil das ist ja oft negativ auch und mit Gebrechlichkeit und was auch immer, mit nachlassender Lebensfreude, was auch immer. Ja. Was habt ihr da, was ist euch begegnet jetzt bei der Auseinandersetzung?
Ja, im Grunde gibt es ja auch zwei verschiedene Altersbilder, so ungefähr grob. Also einmal natürlich dieses Negative, die älteren Menschen, die eben geplagt sind von ihren Gebrechen. Und dann gibt's natürlich auch das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, mit dieser Best-Ager-Kategorie, eben diese sehr jung gebliebenen Senioren, die noch alles total gut ausschöpfen können und vital sind und auf die Enkel aufpassen und ehrenamtlich arbeiten oder und so fort.
Aber das Bild, glaube ich, was in der Biogerontologie vorherrscht oder auch immer vorgebracht wird, ist eben eher ein negatives Altersbild. Eben, dass man gebrechlich wird, dass man Schmerzen hat, dass man bestimmte altersbedingte Krankheiten hat. Und das war eben uns dann im Seminar auch wichtig, das zu debattieren, dass das Alter natürlich nicht nur das ist, dass man Schwierigkeiten hat mit dem Gehen und nicht mehr so gut denken kann und vergesslich wird und natürlich dann dement wird oder sowas, sondern dass Altern ja auch noch andere Dinge bedeutet. Und die Frage ist, ja, ist, so wie das Seminar hieß, Abschaffung des Alters, ist das überhaupt moralisch oder überhaupt legitim, das so auf die Fahnen zu schreiben?
Was würde das denn heißen, bis in letzter Konsequenz Abschaffung des Alters?
Also der Titel war ein bisschen polemisch gewählt von uns. Es gibt jetzt im angloamerikanischen Raum wirklich auch wenige ganz radikale Biogerontologen, die wirklich die Vision haben, dass es in gar nicht so weiter Zukunft möglich ist, mit dieser neuen Technologie das Altern wirklich zu stoppen oder rückgängig zu machen. Die allermeisten Biogerontologen, also da kam eine Welle des Aufschreis, das wird nicht möglich sein und abgesehen davon ist es für die meisten auch nicht wünschenswert. Was eine realistischere Vision ist, die wir jetzt auch viel diskutiert haben bei uns im Seminar, auch wenn die im deutschsprachigen Raum auch noch sehr vorsichtig behandelt wird, ist, dass es möglich sein wird, biologische Alterungsprozesse medizinisch zu verlangsamen. Nicht abzuschaffen, zu verlangsamen. Was optimalerweise bedeuten würde dann, oder das ist das Ziel, dass Krankheit und Gebrechlichkeit später ansetzen. Die Idee ist, dass die biologischen Alterungsprozesse die Ursache dafür sind. Das ist aber auch gar nicht so geklärt. Also da ist auch ein ganz großer Spagat noch zwischen der Grundlagenforschung, die gerade gemacht wird, und den Zielen, die auch politisch wichtig sind. Eine Sache, die dann ethisch auch diskutiert wird, ist, dass es nicht nur bedeuten würde, dass das Alter quasi gesünder wäre, sondern erfahrungsgemäß ist es auch damit verbunden, dass sich die Lebenserwartung verlängern würde. Also ein Szenario, was wir diskutiert haben zum Beispiel, wäre, es gäbe, angenommen, es könnte eine Pille geben, die jeder nehmen könnte, vielleicht mit 40, 50, die zur Folge hätte, dass man das erste Krankheiten und Funktionsverluste, körperliche, im Alter 20 Jahre später ansetzen und man entsprechend nochmal 20 Jahre älter wird.
Aber da hat ja auch jeder irgendwelche anderen Gebrechen oder das ist ja auch, lässt sich doch nicht so gleichschalten eigentlich, ne?
Ja, es ist extrem komplex. Die Idee, die auch so bestechend ist, aber wenn man dann genau in die Grundlagenforschung kommt, auch wahnsinnig viele wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fragen aufwirft, ist eben so, Moment, bisher versuchen wir vor allem die Alterungen, die Krankheiten im Alter zu heilen und das stellt sich als extrem schwierig raus. Also Therapien gegen Krebs, Demenz, echt richtig weit in der Ferne. Wenn wir jetzt das Altern therapieren, dann könnten wir viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das ist natürlich irgendwie so eine ganz bestechende Idee, die aber extrem viele Fragen aufwirft.
Ethisch und medizinisch.
Ganz genau, eben beide. Und uns war es wichtig, genau, ja, beide.
Wie seid ihr da nochmal konkret vorgegangen? Ihr habt verschiedene Diskussionsrunden, Arbeitsgruppen dann gehabt in dem Seminar.
Ja, wir haben uns halt im Vorfeld Vorfeld überlegt, wie wir das machen und haben natürlich also Grundlagentexte gehabt. Wir haben zum Beispiel einen Vortrag zu dieser evolutionstheoretischen These gehabt, damit man einfach auch Grundlagen der Biogerontologie versteht, um dann also diese Diskussion auch verstehen zu können. Wir haben dann immer wieder an Texten diskutiert und wir haben noch zwei sehr schöne Sachen mit den Studierenden gemacht, also wie ich finde, sehr schöne Sachen gemacht, nämlich einmal eine Talkrunde, also wir haben so ein bisschen Fernsehen gespielt und wir haben eine Schreibwerkstatt gemacht, wo die Studierenden für einen Radiosender, also fiktiv, einen Beitrag geschrieben haben, also was kann Biogerontologie und ist das gut? Und dieser Beitrag sollten sie aber schreiben für Kinder, also nicht für Erwachsene. Und da sind teilweise wirklich sehr schöne Texte herausgekommen, die wir teilweise auch mitgebracht haben.
Da kriegen wir gleich nochmal ein Beispiel. Wie habt ihr es jetzt erlebt, das Seminar? Ist es noch am Laufen eigentlich? Oder das war jetzt so eher kompakt?
Genau, also das waren 3 Sitzungen vornherein und dann hatten wir dann nochmal ein Wochenende, also wo wir uns dann getroffen haben von 9 Uhr bis abends um 6 ungefähr.
Volles Programm.
Ja.
Kann man nur durchstehen, wenn man jung ist.
Wurden aber gut verpflegt mit Kaffee und Kekse, deswegen ging's.
Und das Inhaltliche, das eine ist zeitliche Arbeitsatmosphäre, inhaltlich, wie habt ihr es erlebt?
Auch es war ganz angenehm dadurch eben, dass es ganze Seminar auf Interaktion ausgelegt war. Also es gab viel Gruppenarbeit, die durchaus auch sehr produktiv war. Die Größe des Seminars war gut und angemessen und so konnte man gut arbeiten. Und dadurch, dass man ständig seine Ergebnisse vortragen musste, / durfte, war man eben auch gezwungen, sowohl positive als auch negative Seiten der Biogerontologie ins Auge zu fassen. Und das hat einem doch sehr geholfen, das alles zu verstehen.
Ist das eher die Ausnahme dann im universitären Betrieb für euch, dass man so gefordert wird?
Oder also normalerweise ist es, macht man nicht so viel Gruppenarbeit miteinander, sondern meistens gibt es halt dann ein Referat und das wird dann diskutiert. Okay, wir hatten natürlich auch Referate, die wir dann auch diskutiert haben, aber das war nochmal ein bisschen mehr auf Kommunikation ausgelegt und Diskussion insgesamt.
Und aus dieser Schreibwerkstatt, da werden wir gleich noch was hören. Wir hören ein paar Takte Musik und gehen dann in einen von diesen Texten. Das Lokalmagazin hier mit den Gästen vom Diskurs Biogerontologie. Und es gab ein Seminar, da habt ihr Texte geschrieben. Wie viel Zeit habt ihr denn gehabt, um Biogerontologie für kindgerecht zu erklären?
Ich glaube, eine Dreiviertelstunde haben wir euch gegeben.
Quasi wie ein Schulaufsatz, so ein bisschen. Genau. Mehr Arbeit. Und ihr habt da jetzt einen dabei.
Genau, den lese ich gerade mal vor. Liebe Kinder, ihr findet es sicher total blöd, dass eure Großeltern, Oma und Opa nicht mit euch Fange spielen können und dass sie nicht mit euch auf Bäume klettern können, weil sie schnell außer Puste kommen und nicht so schnell laufen können und nicht so fit sind wie ihr. Das ist komisch, weil es für Oma und Opa noch gar nicht so lange her ist, da waren sie auch noch Kinder und sind zigmal hintereinander im Schwimmbad vom 10-Meter-Brett gesprungen. Wahrscheinlich sind sie sehr traurig, dass sie jetzt alt geworden sind. Und ihr seid bestimmt auch traurig, dass ihr selbst alt werdet und dann nicht mehr so schnell und kräftig seid wie jetzt. Wäre es nicht toll, wenn man viel länger gesund wäre, wenn man viel länger leben würde und am Ende nicht so lange schwach und krank wäre? In der Biogerontologie untersucht man, warum alte Menschen krank werden. Wenn man das dann herausgefunden hat, möchten die Forscher ein Mittel finden, mit dem man verhindern kann, dass man krank wird, wenn man alt wird. Aber das ist noch nicht alles. Die Biogerontologie will auch, dass der Mensch ein viel längeres und gesundes Leben hat. Das heißt, dass ihr später, wenn ihr 90 Jahre alt seid, vielleicht immer noch Fangen spielen könnt. Auf diese Idee kamen Forscher, weil es Tiere gibt, die zwar alt, aber gar nicht krank werden. Und es gibt Tiere, die ewig leben können, wenn sie nicht gefressen werden, wie die Hydra zum Beispiel. Die Biogerontologie will also herausfinden, wie das im Körper dieser Tiere funktioniert und dann versuchen, das beim menschlichen Körper auch hinzukriegen. Wisst ihr schon, was ihr später für einen Beruf haben möchtet? Das ist bestimmt schwer zu entscheiden, weil so viele Berufe so spannend sind und so viel Spaß machen. Wenn die Biogerontologie gut forscht, dann müsst ihr euch vielleicht gar nicht entscheiden. Ihr habt genug Zeit zu lernen, was ihr möchtet und könnt nach 10 Jahren in einem Beruf einfach den nächsten spannenden Beruf lernen. Und wenn ihr im Leben viel mehr Zeit habt, euch zu entscheiden, was ihr sein möchtet, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr mal Fehler macht. Wenn ihr zum Beispiel angefangen habt, Tuba zu spielen, aber nach 3 Jahren merkt, ihr würdet lieber Klarinette spielen, dann habt ihr noch viel Zeit, Klarinette spielen zu lernen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht so toll ist, wenn alle Menschen so alt werden. Wenn man so viel Zeit hat, macht man bestimmt viele Dinge, die gar nicht wichtig sind. Vielleicht vergisst man sogar, was wichtig ist. Wenn ihr Langeweile habt und nichts macht, ärgert ihr euch später am Tag sicher auch und denkt, Mensch, ich hätte viel lieber draußen spielen sollen, als mich zu langweilen. So kann es einem auch gehen, wenn man zu lange lebt und dann merkt, dass man sich 20 Jahre gelangweilt hat, anstatt etwas Tolles zu tun. Außerdem ist es auch komisch, wenn man dann irgendwann einfach so stirbt, ohne dass man vorher richtig krank war. Wenn die Oma schon alt und schwach ist, kann man sie viel einfacher verstehen, wenn sie sagt, sie möchte gerne für immer einschlafen. Aber doch nicht dann, wenn sie noch topfit ist. Das kommt so plötzlich, vielleicht macht das alle Menschen noch viel trauriger, als wenn es so ist wie jetzt. Findet ihr es gut, was die Biogerontologie macht? Oder fändet ihr es komisch, wenn ganz viele Leute ganz alt werden? Es gäbe auch nicht so viele kleine Kinder, nur viele ältere, aber fitte Menschen. Findet ihr das okay? Möchtet ihr so alt werden?
Was ist Biogerontologie kindgerecht erklärt? Haben das mal Kinder gehört jetzt auch?
Bisher noch nicht, nein.
Wie ist es denn euch ergangen beim Schreiben? Was fandet ihr da schwierig bei der Erklärung oder beim Schreiben?
Also natürlich musste man für sich selber nochmal überlegen, was denn die Kerngedanken der Biogerontologie sind und wie man das eben kindgerecht zubereiten kann, sage ich mal.
Also vor allem auch, ist das jetzt was Positives oder ist das jetzt was Negatives? Wenn man das jetzt am Anfang erklärt, dann hat es zwangsläufig so eine positive Konnotation. Also man kann länger leben und es ist schön, wenn man sich eben mehr Zeit lassen kann, um Entscheidungen zu treffen und so weiter. Dann ist es vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger, auch bei diesem kindgerechten Text jetzt auch diese kritischen Bedenken auch mit einzubringen.
Dann können wir die jetzt ja hier nochmal auch die kritischen Aspekte der Biogerontologie nochmal hier aufs Tablett bringen. Was gibt es denn da an kritischen Punkten?
Ich glaube, was an der Geschichte ganz gut deutlich wird, ist eigentlich so ein Komplex von Fragen, den wir ausführlich diskutiert haben. Das sind Fragen, was macht eigentlich gutes Altern aus? Wie sehr schön in dem Text klar wird, wird von biogerontologischer Seite argumentiert. Gut, es geht um Leidensfreiheit und das ist natürlich schon mal immer total gut und kaum schlagbar irgendwie, denkt man. Und es geht vor allem um Selbstentfaltung, also Möglichkeiten der Selbstentfaltung. Und da gibt es aber auch viele kritische Stimmen in der Ethik. Ihr beiden wart ja in der Referatsgruppe, die sich im Grund mit einer Gegenposition auseinandergesetzt habt. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr kurz erzählen, was es da für Gegenargumente geben könnte?
Also unser Text hat sich damit beschäftigt, dass er gesagt hat, dass eben auch dieses Ende vom Leben oder dieses Altern auch nicht abgekoppelt von dem ganzen Leben betrachtet werden kann, sondern dass es eben mit dem ganzen Leben als solches zusammenhängt. Also dadurch, dass wir auch sterben, erhält quasi das Leben auch seine Grenzen und wird dann quasi erst zu seinem Leben auch, also so wäre das quasi ein Aspekt von dem Tod an sich. Und das andere wäre eben, das ist jetzt so philosophisch, ich weiß jetzt nicht, ob ich, soll ich das jetzt dann auch erklären? Also das, also der Text hat gesagt, das Altern ist eben auch eine Radikalisierung der menschlichen Grundsituation, also in all seinen Facetten. Und wenn wir dann jetzt älter werden, zum Beispiel Menschen, die wir gekannt haben, sterben immer weg, dann wird einem auch bewusst, dass man eben auch ein Teil von Menschen eben dieser kommunikative Teil ist. Ein anderer Teil ist was war nochmal?
Endlichkeit, Negativität. Endlichkeit. Also dass einem die eigene Endlichkeit eben dadurch bewusst wird, dass man gerade diese körperlichen Gebrechen dann am eigenen Körper spürt.
Genau, und dass das eben eine Bedingung ist von dem Menschen an sich, also dass er eben auch irgendwann einmal stirbt. Und das macht auch das Leben so begrenzt ist und macht es auch sinnvoll. Und im Alter wird es dann alles nochmal radikalisiert, das tritt alles nochmal viel deutlicher hervor. Und die Philosophen, die den Text geschrieben haben, die haben dann eben gesagt, dass dieser Prozess eine Chance darstellt, über sein Leben nachzudenken und dann eben auch ja praktische Einsichten zu gewinnen und auch ethische und diese Einsichten sollen dann aber eigentlich so ein bisschen anleitend sein für das ganze Leben. Also am besten wäre es dann, wenn diese Menschen, die dann halt eben über ihr Leben dann nachdenken und sagen, das habe ich gut gemacht, das habe ich nicht gut gemacht, dass die sich dann quasi mit ihren Enkeln zum Beispiel zusammensetzen würden und dann sagen, guck mal, diese guten Dinge habe ich gemacht und hier habe ich auch einige Fehler begangen. Du kannst auch mal darüber nachdenken, was dir wichtig ist in deinem Leben und es ist wichtig eben ja auch einige Sachen zu betrachten, zum Beispiel, dass man auch mit seinen Großeltern in Kontakt steht. Also es ist dieses Altern soll eine Chance darstellen, quasi dem ganzen Leben an sich eine sinnvolle Perspektive zu geben.
Wenn das wegfallen würde, haben die das dann auch ausgemalt und skizziert?
Ich glaube, sie würden sagen, wenn man so wie die Biogerontologie sieht, eben so das Leiden und das Altern, wenn man das alles wegschiebt, dann hätte man wahrscheinlich in gewisser Weise ein reduziertes Leben. Das sei nicht das wahre menschliche Leben, wenn man sozusagen immer nur der Jugendlichkeit hinterherhechelt, versucht, gesund zu bleiben. Ja, es geht ja auch um, dass man sportlich bleibt, fit bleibt, was weiß ich, womöglich noch gut aussieht, ich weiß es nicht genau, aber dass damit eine Dimension des Lebens im Grunde ja verdrängt wird, die aber ihrer Meinung nach, der Autorenmeinung nach, ein ganz wichtiger Aspekt des Lebens ist, dass es eben nicht nur darin besteht, fit zu sein und Spaß zu haben, sondern eben auch drüber nachzudenken, was für Ziele man eben eigentlich hat, was wirklich wichtig im Leben ist und dass eben diese Grenzen, wie Clarissa ja schon gesagt hat, die Grenzen der Sterblichkeit und auch der Verletzlichkeit eben Grenzen sind, die uns zeigen, was das Leben eben auch noch ausmacht und dass es noch andere Dinge gibt, die wichtig sind, außer eben gesund und fit zu bleiben.
Weitere Kritikpunkte an der Arbeit der Gerontologie oder ethische Bedenken auch? Gibt es aber noch andere Aspekte?
In der Talkrunde zum Beispiel wird noch eine andere Gruppe von Argumenten angesprochen. Da geht es darum zu schauen, was für Folgen könnte das jetzt eigentlich für Individuum und Gesellschaft haben? Und sind diese Folgen jetzt eigentlich positiv eher oder negativ? Und da werden viele Aspekte diskutiert. Eine Sache wurde in der Geschichte auch gerade schon angesprochen, nämlich wie sich zum Beispiel die Bevölkerung entwickeln könnte. Da ist eine häufige Befürchtung von Gegnern dieser Idee, das Altern medizinisch zu lösen im Grunde. Die sagen, okay, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem mit Überbevölkerung und müssten uns überlegen, müssen unter Umständen überlegen, ob man eine Geburtenkontrolle einführt und so weiter. Also gibt es viele Szenarien pro und contra, die alle allerdings irgendwie das Problem haben, dass es extrem schwierig ist, die Folgen erstmal abzuschätzen, zumal diese Interventionen auch noch so weit weg sind, dass man das echt kaum tun kann.
Also das ist sicher der Aspekt der Gerechtigkeit, der hier eine große Rolle spielt. Also das ist einmal das mit der Überbevölkerung, dass man eben sagt, ja, dann wird ganz viel investiert in die älteren Menschen und wo bleiben denn die Jungen? Also das ist sicher, wo man sagen könnte, dass es dann doch ungerecht gegenüber den jüngeren Menschen, die es in der Gesellschaft gibt. Und ich denke auch, das ist wieder dieser forschungsethische Aspekt, der wichtig ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, warum soll denn in die Biogerontologie geforscht werden. Warum sollen Steuergelder, öffentliche Gelder für Forschung in Biogerontologie, wo wir so viele andere Probleme haben? Wir haben so viele Krankheiten, AIDS, Malaria, auch Krebs zum Beispiel. Warum sollen wir nicht diese Forschungsgelder, die wir hier haben, in die Forschung und Heilung dieser Krankheiten legen, anstatt in der Biogerontologie zu forschen, wo noch so viel auch unklar ist, haben wir ja gehört, auch diese ganzen evolutionsbiologischen Grundlagen sind ja noch ziemlich unklar und da könnte man eben auch sagen, es ist einfach ungerecht sozusagen, da also wirklich Steuergelder zu investieren, anstatt in andere Dinge, die auch sagen könnten, ja, wir heilen und wir lindern Leiden von Menschen.
Und wenn man es dann hätte, dann wäre es ja bestimmt auch nicht für alle verfügbar. Das ist ja dann auch dann wieder der Problem. Ist es dann nur für die Reichen, die es sich leisten können? Die dürfen dann 120 werden? Oder wie weit lässt sich das steigern?
Das ist auch ein wichtiges Problem, das wir angesprochen haben, weil es absehbar wäre, dass solche Therapien nicht von der gesetzlichen Krankenkasse getragen würden. Da ist es nämlich bisher noch so, dass ein wichtiges Kriterium, dass es in der gesetzlichen Krankenkasse von der bezahlt wird, ist, dass ein ganz klarer Krankheitsbezug da ist. Und wenn jetzt die Medizin gegen das biologische Altern ist, das noch versteht man das ja nicht so, dass das auch eine Krankheit ist, obwohl das auch diskutiert wird. Und darum ist relativ wahrscheinlich, dass sich dann Ungleichheiten bei der Verteilung von gesunder Lebenserwartung, die es jetzt auch schon gibt, noch verstärken würden. Also wir haben einen Text zum Beispiel auch gelesen, der einfach nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass heute in Deutschland auch schon Menschen mit weniger Einkommen und bildungsfernere Schichten einfach faktisch eine niedrigere Lebenserwartung haben und früher körperlich altern. Und wenn man das Ganze global betrachtet, ist es nochmal viel drastischer. Also es ist natürlich auch klar, dass von dieser neuen Technologie erstmal nur die westlichen Länder profitieren würden.
Ich glaube, wir hören mal rein in die Talkrunde, was ihr da mitgebracht habt. Ich fahre es einfach hoch und dann schauen wir mal. Die geht 17 Minuten.
Wir haben am Samstagvormittag über die Folgen der Biogerontologie. Sie wissen, die Biogerontologie beschäftigt sich mit den biologischen Grundlagen des Alterns und hat als These, dass mit der biogerontologischen Forschung das Altern verlangsamt werden kann, sehr verlangsamt werden kann, dass das Lebensalter verlängert werden kann, dass wir vielleicht sogar unsterblich werden. Und wir wollen heute zusammen über diese Folgen der Biogerontologie diskutieren. Vielleicht zunächst mal möchte ich Herrn Burkhardt bitten, als Experte für die Biogerontologie, dass er vielleicht nochmal kurz ein, zwei positive Folgen der biogerontologischen Forschung vorstellt, anhand deren wir dann vielleicht weiter diskutieren können. Bitte, Herr Burkhardt.
Also die Folgen der Biogerontologie sind ja äußerst positiv, dadurch, dass sich das ganze Leben verlängert. Vielleicht wären wir 200 Jahre alt und wenn wir zusätzlich keine Gebrechlichkeitsphase haben, dann können wir 200 Jahre nutzen und haben so viel Zeit, um eben komplett unser Leben anders zu gestalten, um viel anspruchsvollere Pläne zu setzen oder beziehungsweise Ziele zu setzen und neue Pläne. Man hat viel mehr Zeit, Glück zu erfahren und hat viel mehr Chancen, auch viel mehr Berufswege zu gehen und nicht nur einen einzigen Berufsweg. Und ja.
Ja, das klingt ja auf den ersten Blick eigentlich wirklich nur positiv. Also wir hätten mehr Zeit für alles, für die ganzen Freuden des Lebens auch. Also wir könnten länger reisen, weil wir auch länger fit sind offenbar. Was kann man überhaupt eigentlich dagegen sagen? Wir sind zwei Vertreter der kritischen Seite. Vielleicht lassen wir jemanden von Ihnen zu Wort kommen.
Ja, also ich sehe da auch einige Nachteile an der Biogerontologie, zum Beispiel, dass man doch relativ viele negative Auswirkungen in der Population betrachten kann. Vielleicht nicht langfristig gesehen, aber in den ersten Generationen, die dann folgen werden, haben wir extrem viele alte Leute, die wahrscheinlich pflegebedürftig sind und eine sehr lange Zeit Rente beziehen wollen und wer soll das Ganze zahlen?
Ja, vielleicht mag jemand von Ihnen darauf antworten, wie ist es mit den ökonomischen, wirtschaftlichen Folgen?
Ja gut, also ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Leute länger leben, dann ist es im Idealfall natürlich auch so, dass sie dann länger gesund leben und diese Krankheitsphase eben nicht auch noch zusätzlich ausgedehnt wird, sondern geht eigentlich davon aus, dass diese Gebrechlichkeitsphase so lange andauert wie heute. Was dann in der Proportion dann zu bedeuten hätte, dass sie noch kürzer wird im Vergleich zum gesamten Leben.
Darf ich das so verstehen, dass die Rentenzeit dann auch proportional sich verändert? Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise 200 Jahre alt wird, geht man erst ab 180 in Rente.
Oder 190.
Also wenn die Gebrechlichkeitsphase dann auch noch 2 Jahre sind, wir haben ja gestern gelernt, dass die sehr kurz eigentlich ist im Vergleich.
Gibt es gar keine Rente mehr.
Kannst du überhaupt nicht gewährleistet. Der Körper ist doch auf sowas gar nicht ausgelegt. Das weiß man noch gar nicht, ob das funktioniert. Jetzt kommen schon Abnutzerscheinungen wie Arthrose oder sonst irgendwas. Wer sagt denn, dass ich da auch nicht ab 90 einsetze, auch ab 90 einsetze und nicht erst ab 150?
Ja, aber Altern ist doch eine Krankheit, die es zu bekämpfen gilt.
Ja, aber das bleibt ja bei dem menschlichen Körper. Das ist alles nicht gewährleistet.
Ach, das Einsetzen, das alles Versagen, das Organ, der Muskel oder Knochen, das sind alles Krankheiten. Wie geht es da zu bekämpfen mit der biogerontologischen Forschung? Und wenn sich das alles einstellt, dann haben wir ein ewig junges Leben.
Bedeutet das,
nicht ewig, aber ein langes.
Bedeutet das, dass dann die Biogerontologie auch allen Ort gezwungen wird? Also dass es keine eigene Meinung mehr gibt, ob man dann wirklich überhaupt altern will oder nicht?
James sagt, hierfür sollte sich eigentlich der Mensch dann selber dafür entscheiden, wie lange er leben möchte.
Aber dann kann man ja schlecht jemand, der nicht 200 werden will, sagen, er darf erst ab 190 in Rente gehen.
Also das ist ja eine interessante Frage, inwiefern, finde ich tatsächlich eine interessante Frage, inwiefern sozusagen die Biogerontologie einem dann, oder die, vielleicht nicht so sehr die Biogerontologie, sondern die sozialen Folgen der Biogerontologie einem aufzwingt, auch tatsächlich länger leben zu müssen. Also wenn man sich vorstellt, es könnte eben Leute geben, die würden immer noch gerne mit 80 sterben, weil sie sozusagen der Meinung sind, es gibt so einen Lebenszyklus, der ist so und der war eine Zeit lang so, jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit, 2012, ist der so und sie würden gerne weiterhin so leben. Das stellt sich mir tatsächlich als ein gewisses Problem dar. Was könnte man das irgendwie verteidigen? Also eine gewisse Ungerechtigkeit oder ein gewisser sozialer Druck, der da auf die Menschen ausgeübt werden würde.
Also zum einen müsste ich dann auch sagen, finde ich schwer vorstellbar zu sagen, wenn jetzt eben ein Großteil der Gesellschaft so alt wird, dass ich mich dann selber dann dazu entschließen würde, viel kürzer leben zu wollen. Das ist ja auch alles ein sehr gradueller Prozess, der über einen sehr langen Zeitraum sich entwickeln wird und auch erst langsam ansteigen wird. Also da wird jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen jemand plötzlich 122 Jahre alt im Durchschnitt. Das sind alles Dinge, die sehr langsam geschehen. Und ich meine, in der Steinzeit sind wir auch irgendwie mit 30 gestorben. Und da war das dann normal zu der Zeit. Und jetzt will heute auch niemand mehr sagen, mit 30 ist jetzt mein normales, wäre eigentlich mein originales Alter zu sterben, deswegen möchte ich jetzt nicht länger leben. Das ist ja auch alles eine Definitionssache, die vom Umfeld abhängt.
Also das finde ich ein interessantes Argument, also ich denke, man muss nicht mal mit...
Das Lokalmagazin mit den Pudis, alt wie ein Baum, das ist unser Thema, die Biogerontologie und wie man das erklärt, haben Studenten in einem Seminar und einem Aufsatz zusammengefasst, kindgerecht.
Was ist Biogerontologie und was macht sie? Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit Max und seinem Opa. Max ist 11 Jahre alt und Opa Hans ist 75. Max mag seinen Opa sehr, weil sie schon sehr viel schöne Zeit miteinander verbracht haben. Früher war Opa Hans fast jeden Tag zu Besuch und spielte mit Max. Und Max hat sehr gerne mit Opa Hans gespielt, auch wenn er bei den Brettspielen meistens verlor. Es machte trotzdem Spaß, denn Opa war immer lustig. Doch heute kommt Opa Hans selten zu Besuch. Eigentlich sehen sie sich nur noch, wenn Max seinen Opa besucht, da sein Opa kaum noch gehen kann und nicht mehr alleine aus dem Haus kommt. Was fast noch seltsamer ist, dass Opa ständig seinen Namen vergisst und auch nicht mehr so witzig ist wie früher. Max' Eltern sagen, dass dies am Altern liegt. Alte Menschen werden krank und vergesslich, das ist ganz normal. Doch warum wird man so krank und vergesslich? Hier kommen wir zur Biogerontologie. Die Biogerontologie ist die Altersforschung in der Biologie. Sie erforscht die Ursachen und Folgen dieses Altersprozesses. Geht es nach der Biogerontologie, so müsste es irgendwann ein Medikament geben, das diesen Altersprozess stoppt und die Alterskrankheiten verhindert, so dass ein Mensch im hohen Alter immer noch fit ist. Das wäre also die Lösung für Max Opa. Dann könnten sie wieder spielen wie früher oder Radfahren oder mal wieder zusammen in den Urlaub fahren. Doch ganz so einfach ist das nicht. Es ist extrem kompliziert, so ein Supermedikament zu entwickeln. Es kann noch sehr lange dauern, bis es so ein Medikament gibt, und es ist immer noch unklar, ob es überhaupt möglich ist, so ein Medikament zu entwickeln. Außerdem gibt es viele Menschen, die danach fragen, ob so ein Medikament überhaupt gut für die Menschheit ist. Gegner der Biogerontologie meinen, dass das ja nicht natürlich und normal sein kann, wenn alte Leute wieder Fußball spielen oder tanzen wie Jugendliche. Ihrer Meinung nach gehört das Altern zum Leben dazu, so wie Kinder erstmal das Laufen lernen müssen und nicht alles könnt oder ausgewachsen auf die Welt kommen. Andere sagen, dass dies schlimme Folgen für die Menschheit und die Umwelt haben kann. Es sind sich also nicht alle einig über die Biogerontologie. Aber irgendwie wäre es schon cool, wenn Opa wieder mit zum Radfahren kommen könnte und seine lustigen Witze erzählen könnte.
Das Lokalmagazin zum Thema Biogerontologie. Hat sich eure Position zu diesem Thema jetzt während des Seminars eigentlich auch verändert? Findet ihr es anders als vorher?
Also anders auf jeden Fall. Ich finde es allerdings schwerer, sich zu dem Thema eine Meinung zu bilden, weil man durch das Seminar eben gemerkt hat, dass es so facettenreich ist, dieses Thema, dass man, um da eine Entscheidung treffen zu können, so viel beachten muss. Also für mich ist es noch verwirrender geworden.
Ja, also ich finde auch, also also ich kann jetzt nicht mehr so schnell irgendwie sagen, ja oder nein, gut oder schlecht. Es ist einfach komplexer geworden, das ganze Thema an sich, weil das so vielfältig ist.
Von der Seite der Seminarleiter, hat sich da was verändert dadurch?
Ja, ich meine, ich habe das schon befürchtet, dass das so wird, dass die Studierenden natürlich eigentlich immer nach Antworten fragen und Antworten gern haben möchten und hinterher gerne so eine Antwort haben möchten, ja, das ist gut und das ist schlecht, weil, aber also nach langen Jahren der Lehre bin ich eigentlich ganz froh, dass es so in der Regel nicht gehen kann, weil die Sachen einfach komplex sind und ich denke, man darf einfach auch nicht Sachen vereinfachen, nur weil man zu einer Lösung kommen will. Natürlich muss es ab und zu Lösungen geben, das ist ganz klar, aber ich denke, unsere Aufgabe war eben auch, diese Facetten aufzuzeigen. Was uns wichtig war, ist einerseits zu zeigen, was die Biogerontologie zu leisten versucht und auf welchen Grundlagen und dann eben aber auch eine, denke ich, kritische Aufklärung dieses Forschungszweigs. Und ich glaube, also ich habe den Eindruck, auch nach den ganzen Diskussionen, das war eine sehr, sehr muntere Gruppe, die wir da hatten, habe ich den Eindruck, dass es uns eigentlich ganz gut gelungen ist, so eine gewisse Balance zwischen Kritik und Verständnis zu schaffen.
Bei dir, Moni?
Ja, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch, also es ist ja echt schwierig, weil das im Grunde in mehrerer Hinsicht interdisziplinär ist. Man muss ein ganz neues Feld verstehen, man muss neue ethische Fragen stellen, auch sozialwissenschaftliche Fragen kommen rein und es hat echt gut geklappt und die Gruppe hat sich echt wacker geschlagen mit den vielen Sachen, die wir gemacht haben.
Das war jetzt eine Etappe auf dem großen Forschungsprojektweg. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Wir sind jetzt dabei, das Seminar auszuwerten, zu gucken, was wir bei den noch kommenden 7 Seminaren vielleicht besser oder anders machen können. Hier in Tübingen sind die nächsten Schritte, dass wir an der Begegnungsstätte Hirsch im November einen Kurs machen, zu dem man sich auch gerne anmelden kann. Es wird auch im Wintersemester an der Uni nochmal einen Kurs stattfinden, auch im ethisch-philosophischen Grundlagenstudium. Und im Januar haben wir eine Abschlussveranstaltung, wo wir hoffentlich nochmal alle einladen und diskutieren können.
Und wer wird sich dann diese Forschungsergebnisse zu Gemüte führen? Das Ministerium oder?
Das hoffen wir natürlich. Also wir werden das Kurskonzept als Buch veröffentlichen für Leute, die in der Lehre sind oder Lehrerinnen und Lehrer, die Lust haben, diesen Kurs nachzubauen. Also es wird wie so ein Baukasten sein. Wir machen aber auch wissenschaftliche Publikationen dazu, die genau.
Und dann ändert sich dadurch dann irgendwas? Der Impact?
Ja, wie wir vorhin vielleicht schon gesagt haben, also ja, dass man weiß, dass man ein bisschen mehr über dieses neue Zukunftsfeld weiß und dass es eben auch ethische, rechtliche und soziale Fragen aufwirft, die diskutiert werden können und sollen. Und ja, das wäre das Ziel.
Aber wahrscheinlich ändert sich ja auch der Stand der Forschung dann Jahr für Jahr, wenn da auch auf medizinischer Ebene, wenn es da weitergeht.
Genau, also das war auch eine Sache, die wir vermitteln wollten, dass es ein Forschungsfeld ist, in dem alles in extrem schnellem Fluss ist. Und wir wollten ein bisschen Kompetenzen auch vermitteln, dass man selber diese Diskussionen ein bisschen verfolgen kann.
Was gibt es denn da schon für konkrete Erfolge? Auf welchem Feld oder in welchem Teilbereich sind die Biogerontologen denn schon, haben sie denn schon Erfolge?
Also die Situation ist so, dass man muss immer unterscheiden zwischen der Grundlagenforschung, die gerade gemacht wird, in dem Labor, in der Petrischale mit irgendwelchen Modellorganismen, sei es Hefen, Fadenwürmer, Ratten und so weiter, und diesem Ziel eben zu Anwendungen in der medizinischen Praxis zu kommen. Und das ist ein Riesenweg von der Grundlagenforschung in die medizinische Praxis. Die Biogerontologie war sehr erfolgreich. Darin in der Grundlagenforschung gab es viele neue Entdeckungen, wie das Altern abläuft. Und was die Veränderung von Alterungsprozessen betrifft, wurde an Modellorganismen auch wichtige Fortschritte gemacht. Zum Beispiel wurde die durch verschiedene Eingriffe die Lebenserwartung von Fadenwürmern um ein wirklich Zigfaches verlängert. So dass quasi auf dieser Ebene im Grunde bewiesen ist, dass man in das Altern eingreifen kann. Der Schritt, das bei einem menschlichen Organismus zu machen und das auch wirklich in die medizinische Praxis zu bringen, ist extrem lang, mit richtig, richtig vielen naturwissenschaftlichen und ethischen Fragen.
Zwischendrin muss man dann noch dann die Ethik der Tierversuche nochmal aufs Tablett bringen.
Ja, und die Ethik der klinischen Studien, die dafür notwendig sind. Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das bei Menschen, dann wäre nochmal eine ziemlich neue Art von klinischer Studien nötig, weil das ja ganz, ganz lange Prozesse sind, die Alterungsprozesse. Und das wäre mit besonderen Risiken verbunden und vermehrt wären auch ältere Menschen Versuchspersonen. Das ist bisher in der klinischen Forschung sehr selten der Fall. Und da sind auch nochmal verschiedene medizinische und ethische Probleme mit verbunden.
Ein spannendes Feld. Ihr werdet es weiter beobachten, wir auch, wenn es neue Ergebnisse von euch gibt. Danke, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt.